Teil 2. Eine Bestimmung. Die zurückgewonnene Identität. Kapitel 10. Duracells Ketten brechen. Es war lange still, während sie sich in den Armen lagen. Tief gingen die Gefühle, doch sie wussten, die Zeit war gekommen. Durch die Äonen der Ewigkeit hindurch waren Vater und Sohn stets in enger Gemeinschaft miteinander gewesen, doch diese Gemeinschaft sollte nun bald unterbrochen werden. Der Sohn Gottes sollte seine Mission antreten, die Söhne und Töchter der Menschen zurückzugewinnen. Sowohl Vater und Sohn waren sich des Risikos und der erforderlichen Kosten bewusst, doch Liebe trieb sie voran. Vater und Sohn warfen einen kurzen Blick in die Zukunft, wie sich die Mission enthüllte. Der Spott, die Ablehnung, der Hass, das Anspucken, die Tritte und Peitschenhiebe, die Nägel, sie alle verblassten in Bedeutungslosigkeit angesichts jenes fürchterlichen Augenblicks der Zeitgeschichte, in dem Himmel und Erde innehalten und die Trennung zwischen Vater und Sohn mit ansehen würden. Der Sohn sieht, wie Schuld und Leid, Rebellion und Wertlosigkeit von Jahrtausenden auf ihn gelegt wird und er wie ein Laubblatt erzittert, innerlich zerrissen von dem Bewusstsein der Trennung von seinem Vater, der sich zurückzieht und ihn dem Schrecken des Todes überlässt. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Noch enger umarmen sie sich. Wie kann der Vater ihnen dieses Schicksal geben? Auf tieferer Ebene ringen beide mit der Möglichkeit zu scheitern und sich durch die Macht der Sünde zu verlieren. Der Sohn Gottes sollte die menschliche Natur auf sich nehmen, wodurch sein Erzrivale Satan eine gewisse Chance hätte, ihn zu überwinden. Es gab keine Erfolgsgarantie. Wie konnten sie solch einen Wahnsinn, solch ein Risiko planen? Wie konnten sie einen solch absurden Plan überhaupt erwägen? Doch Liebe treibt sie voran. Diese lange Stille, die eine Ewigkeit zu währen scheint, kommt schließlich an ein Ende und sie entschließen beide, den Plan durchzuführen. Der Sohn Gottes schreitet zum Ausgang des Himmels, wirft einen letzten Blick auf das liebevolle Angesicht seines Vaters, dann ist er fort. In Kapitel 6 haben wir die lange, anspruchsvolle Liste betrachtet, um die Gott sich kümmern müsste, wollte er die Söhne und Töchter der Erde retten. In Kapitel 9 beobachteten wir die Entwicklung des Königreichs Satans in den Herzen der Menschen und wie Satan uns durch unser Gefühl der Wertlosigkeit beherrscht. Wollte Jesus diese Macht brechen, müsste er zunächst dieses Gefühl beseitigen. Er müsste uns wieder unsere Identität als Kinder Gottes bewusst machen und die gefälschte Identität überwinden, die im Duracell-Baum begründet liegt. Eine tiefe Vorahnung muss das Herz Satans ergriffen haben, als die Engel den Hirten ihr Lied der Freude über das Kommen des Messias sangen. Der leuchtende Stern, der die Weisen zum bescheidenen Stall leitete, verstärkte diese Ahnung. Stellt euch vor, wie er auf dieses erhabene Kind blickte und wusste, dass ihm ein Kampf bevorstand. Er war nicht imstande, die friedliche Stille, die auf diesem edlen Kind ruhte, zu stören, wie er es sonst bei allen anderen Kindern getan hatte. Es war ihm ein Rätsel. Dieses Kind war aus Fleisch und Blut, und doch konnte er in keinster Weise den tiefen Frieden beeinträchtigen, der auf dem Kind ruhte. Satan wusste, ihm standen Schwierigkeiten bevor. Dieser beunruhigte Geist war im Herzen Herodes, wo uns ein Einblick in den Aufruhr gewährt wird, der die dunkle Geisterwelt bewegte. Das tiefe Gefühl der Unsicherheit, das Herodes beherrschte, machte ihn zur leichten Beute für Satans einschüchternde Schockkampagne gegen das Himmelreich. Satan wollte seinen Gegner ausschalten, noch bevor der eigentliche Kampf überhaupt begonnen hatte. Doch das friedliche Vertrauen des königlichen Kindes wurde nicht enttäuscht. Die Vorsehung hatte einen Ausweg für ihn bereitet, damit er gegen den Herrscher der Finsternis antreten und im menschlichen Fleisch die Ketten der Unsicherheit zurückweisen konnte, die die verlorene Menschheit versklavten. Jesu Leben kann in den Worten aus Johannes 8, Vers 29 zusammengefasst werden. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. Egal was Satan tat, er konnte dieses Bewusstsein der Würde, dieses Vertrauen nicht brechen. Christus hielt mit einer Beharrlichkeit an seiner Sohnschaft fest, die selbst den Fürsten der Finsternis einschüchterte. Satan muss angesichts seiner vergeblichen Bemühungen, Christus zur Sünde zu verleiten, sehr aufgebracht gewesen sein. Hier war tatsächlich einer, der ihm widerstand. 4000 Jahre lang war Satan bei jedem menschlichen Wesen erfolgreich gewesen, doch nun trifft er auf die felsenfeste Mauer einer Menschenseele, die auf ihre Sohnschaft mit Gott vertraut. Sohnschaft war der Schlüssel zum Sieg. Sohnschaft war die sicherste Festung in der Flut der Wertlosigkeit, die die Menschheit zu ertränken drohte, und daher musste die Sohnschaft auch der Brennpunkt im Kampf dieser zwei Rivalen sein. Das Städtchen Nazareth pulsierte vor Aufregung. Die Nachricht über Johannes den Täufer verbreitete sich rasch. Der Vorläufer des Messias war gekommen, und als die Botschaft das bescheidene Geschäft des Zimmermanns erreichte, wusste Jesus, dass die Zeit für den Kampf gekommen war. Er legte Meißel und Säge nieder, nahm Abschied von seiner Mutter und machte sich auf den Weg zum Jordan. Jesus ist sich seiner Sohnschaft gewiss, doch der bevorstehende Kampf in der Wüste wird ihn prüfen, wie zuvor noch kein Mensch geprüft wurde. Die Tore des menschlichen Leides werden wie ein brechender Damm vor ihm geöffnet werden. Jesus muss der ganzen Gewalt menschlicher Wertlosigkeit gegenübertreten und doch feststehen wie der Felsen von Gibraltar. Wenn er standhaft bleibt, so würde zum ersten Mal jemand die Ketten von Duracell durchbrechen. Dieser Sieg sollte dann das Erbe aller werden, die an ihn glauben. Der Kampf in der Wüste war entscheidend für das Werk des Kreuzes. Denn was nützt dem Menschen das Angebot der Vergebung, wenn er die Ketten seiner Wertlosigkeit nicht brechen kann? Welchen Nutzen hat selbst die mächtigste Demonstration von Liebe, wenn kein Mann, keine Frau, kein Kind die Macht hätte, dieses Geschenk anzunehmen? Keinen. Die Wertlosigkeit und Nichtigkeit von Duracell müssen erst überwunden und der Gewinn des Sieges in die Hände der Menschheit gelegt werden, damit alle die unvergleichliche Gabe des Kreuzes annehmen können. Der Vater weiß, was bevorsteht, und er wird seinen Sohn für die Schlacht stärken, doch nicht mit einer beeindruckenden Zurschaustellung oder einer bewaffneten Armee. Diese könnten nicht gegen den Feind bestehen. Gott bietet seine beste Waffe an, die Ermächtigung, die aus ihrer gegenseitigen Beziehung zueinander erwächst. Als Jesus aus dem Wasser steigt und die Taube auf ihn herabkommt, öffnet sich der Himmel und Jesus vernimmt hörbar die Stimme seines Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir lesen diese Begebenheit in Matthäus 3, Vers 17. Diese Worte sind das schärfste Schwert, das der Vater seinem Sohn für den Kampf überreichen kann. Geborgen in dem Wort seines Vaters kann er dem listigen Feind im Kampf entgegentreten und für uns jene Ketten brechen, die wir nie hätten brechen können. Die Bedeutung dieser Aussage ist viel tiefer, als sie sich die meisten vorstellen können. Die Tatsache, dass Gott ein Glied der menschlichen Familie annimmt, birgt eine unvorstellbare Hoffnung für uns Menschen in sich. Durch Jesus wendet Gott sich an jeden Einzelnen von uns und versichert uns, dass wir seine geliebten Kinder sind. Wenn wir je hoffen, die Gabe des Kreuzes zu empfangen, müssen wir zunächst jene kostbaren Worte hören: Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist unmöglich, ein Geschenk von einem Feind anzunehmen, ohne sich zu fragen, ob es eine Sprengladung birgt oder bestimmte Bedingungen daran verknüpft sind. Ein Geschenk von einem liebevollen Familienglied aber kann als solches angenommen werden. Einfach ein echtes Geschenk. Das Kreuz kann einzig durch einen festen Glauben an unsere Sohnschaft und Tochterschaft zu Gott erfasst werden. Jeder andere Weg wird entweder zur Gesetzlichkeit oder zu einem Freibrief für die Sünde führen. Jene Worte vom Himmel müssen Satan in Wut versetzt haben. Sie erinnerten ihn an das, was er einmal war, ein Sohn. Sie führten ihm seine Nichtigkeit und Sinnlosigkeit vor Augen. Doch Stolz stirbt nicht so leicht. Und so bereitet sich Satan darauf vor, über Jesus in der Wüste eine Flut von Versuchungen zu entfesseln. Der biblische Bericht sagt uns, er war in der Wüste 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Markus Kapitel 1, Vers 13. Ich denke, die meisten Menschen fänden 10 Minuten ununterbrochener Versuchung schon übermächtig, aber wir reden hier von 40 Tagen. Satan hatte 4000 Jahre Erfahrung und ihr könnt euch sicher sein, dass Jesus die Zielscheibe jeder Waffe wurde, die die Hölle nur aufbieten konnte. Wer kann die Tiefe dieses Konflikts begreifen? Das ganze Universum hielt den Atem an, als Satan einen Angriff nach dem anderen gegen den Sohn Gottes richtete. Was uns Menschen betrifft, wir lagen in tiefem Schlaf und waren uns des heldenhaften Einsatzes Jesu zu unserer Errettung in keinster Weise bewusst. Hätte er hier versagt, wären wir alle durch die Ketten unserer Nichtigkeit und Wertlosigkeit erdrückt worden. Jesus war unsere alleinige und einzige Hoffnung, diese Finsternis zu durchbrechen. Weißt du, an diesen Punkten muss ich einfach innehalten und über ihn nachdenken. Was kann ich noch sagen? Mein Herz ist bis zum Rand gefüllt mit dankbarer Freude angesichts der entschlossenen, unablässigen Bemühungen jenes mächtigen Fürsten, uns in unserer schrecklichen Lage zu helfen. Es ist wie wenn ein Vater oder eine Mutter durch ein brennendes Haus laufen, um ihr Kind zu retten. Jesus wurde von Satan sozusagen mental zusammengeschlagen und doch gab er nicht auf. Dieser Mann lässt mich aus tiefster Seele ausrufen, ich muss etwas wert sein. Keiner würde so etwas tun, wenn ihm nicht wirklich etwas an uns gelegen wäre. Ich sage dir, diese Liebe zieht mich unwiderstehlich an. Und selbst wenn ich ihm widerstehe, ist er doch noch fester entschlossen als ich. Dank sei Gott. Als Jesus am verletzlichsten ist, müde, hungrig und einsam, alles Gefühle, die Menschen in den Kompromiss treiben, kommt Satan zur Sache. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Matthäus Kapitel 4, Vers 3. Worauf hätte diese Prüfung abzielen sollen, wenn nicht auf die Sohnschaft? Jesus wurde nicht gesagt, wie lange er in der Wüste bleiben würde. Uns wird nicht berichtet, dass er wusste, in 40 Tagen wird alles überstanden sein. Jesus war noch immer da draußen und keine Raben kamen, um ihn zu speisen. Kein Manna fiel vom Himmel. Vielleicht hatte er die Stimme vom Himmel missverstanden? Dein Vater würde nicht wollen, dass du in diesem Zustand bleibst und dann nimm etwas, flüsterte Satan ihm zu. Satan wirkte durch den Appetit, um den Glauben Jesu an das Wort seines Vaters zu brechen. 40 Tage zuvor hatte Gott gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus Kapitel 3, Vers 17. Würde Jesus die Steine in Brot verwandeln, so würde er Gottes Worte anzweifeln. Und dieser Zweifel wäre ausreichend, um seine Identität in Frage zu stellen. Außerdem fordert Satan Jesus heraus, eine Leistung zu erbringen, um damit seine Identität zu beweisen. Die Steine in Brot zu verwandeln, als Beweis der Identität, war ein direktes Zugangstor ins Reich Satans. Identität durch Leistung und Erfolg. Wie viele von uns sind nicht darauf hereingefallen, unseren Wert anhand unserer Leistungen beweisen zu wollen? Dazu angetrieben zu beweisen, dass wir es bis zur Spitze schaffen können, ignorieren wir unser Schlaf- und Erholungsbedürfnis, wir vernachlässigen unser Gebetsleben und Bibelstudium sowie wertvolle Familienzeit, machen Überstunden im Büro, nur um befördert zu werden oder einen speziellen Bonus zu erhalten. Warum treiben wir uns selbst so hart voran? Ich glaube, wir reagieren auf diese Weise oft auf jene Frage: Bist du Gottes Sohn oder Tochter? So beweise es durch eine große Tat. Wenn du morgens aufwachst und Zeit mit Gott verbringen möchtest, merkst du dann auch, wie dein Kopf sich mit Gedanken füllt, was du heute noch alles machen musst, bis du es nicht länger aushältst, ein schnelles 5-Minuten-Gebet sprichst und dann in den Tag eilst? Passiert dir das? Warum? Und wenn du dann am Ende des Tages merkst, dass du nicht viel erreicht hast, bist du dann noch immer zufrieden und glücklich oder fühlst du dich enttäuscht und niedergeschlagen? Ärgerst du dich, Zeit zu verschwenden, wenn du krank bist, wo du doch Dinge auf deiner Aufgabenliste hättest abhaken können? All das weist uns auf die Tatsache hin, dass wir alle ohne Ausnahme auf Satans Versuchungen hereinfallen, unsere Identität und unseren Wert durch unsere Taten zu beweisen. Da wir diesen von Adam und Eva empfangenen Unsicherheitsfaktor tief in uns tragen, lassen wir uns leicht dazu verleiten, uns mit geistlichen und mentalen Feigenblättern zu bedecken. Der unsichere Mensch wird immer auf eine Herausforderung zum Beweis seiner Identität reagieren. Der sichere Mensch jedoch kümmert sich nicht einmal darum. Das erinnert mich an einen Spaziergang mit einem Freund und seinem Rottweiler. Wir kamen bei seinem Nachbarn vorbei, der einen viel kleineren Hund hatte. Der kleine Hund bellte und kläffte und sprang herum, um die Aufmerksamkeit des Rottweilers auf sich zu ziehen. Der Rottweiler aber drehte nicht einmal den Kopf nach ihm um. Es schien, als wolle der kleine Hund sagen: Komm schon, Mr. Rottweiler, ich nehm's mit dir auf und beweise meinem Herrchen, dass ich so einen großen Hund wie dich schlagen kann. Doch der Rottweiler war sich so sicher, wer er war, dass er nicht einmal auf die Herausforderung reagierte. Was hätte sie seinem Wert noch hinzufügen können? Aus genau diesem Grund ging Jesus in die Wüste der Versuchung. Die Menschenfamilie brauchte eine Person, die ihren Glauben an ihre Kindschaft mit Gott demonstrierte. Einfach, weil Gott es gesagt hatte und nicht, weil sie es durch Taten unter Beweis gestellt hatte. Die Welt brauchte einen David, der es mit dem scheinbar unbesiegbaren Goliath der Wertlosigkeit, der uns an unsere Sünde bindet und uns zu Sklaven des Teufels macht, aufnehmen würde. Tatsächlich hat die Geschichte der Versuchung Christi in der Wüste viele Ähnlichkeiten mit der Geschichte von David und Goliath. Erstens, Satan war als Geistwesen Jesu weit überlegen, der durch die menschliche Natur behindert wurde. Im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 33 finden wir die Grundlage. Zweitens, Jesus repräsentierte die gesamte Menschheit. Sein Sieg würde Freiheit für uns bedeuten. Ebenso stellte Satan alle Mächte der Bosheit dar und sein Sieg würde bedeuten, dass wir auf ewig Sklaven der Mächte der Finsternis bleiben würden. Wir finden diese Geschichte in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 9. Drittens, Jesus war 40 Tage in der Wüste und trat dem Hohn und den Versuchungen Satans entgegen. Ebenso wurde Israel 40 Tage lang durch Goliath verspottet. Wir lesen das im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 16. Viertens, Satan kam in eigener Macht. Jesus aber kam im Namen des Herrn, um den zu zerstören, der die Heerscharen des lebendigen Gottes herausgefordert hatte. 1. Samuel Kapitel 17, Vers 45 berichtet davon. Fünftens, die von Jesus eingesetzten Waffen schienen den weltlichen Maßstäben nach recht armselig zu sein. Er vertraute auf Gottes Wort und setzte es gezielt ein, um Satans Denkweise zu treffen. Die Parallelen sind erstaunlich und ich stelle mir vor, ich wäre einer der israelitischen Soldaten und würde am Berghang stehen und hören, wie Goliath meinen Gott, meine Religion, ja mich persönlich beleidigte. Wo ist euer Gott? Wenn ihr doch so stark seid, warum kämpft ihr da nicht gegen mich? Ihr seid schwach und nutzlos und eine Schande für euren Gott. Solche Schmähungen 40 Tage anhören zu müssen, ist wirklich sehr deprimierend. Und schaut nur, wie groß er ist. Seine Waffenrüstung blitzt im Licht der Sonne, während seine fürchterliche Stimme Beschimpfungen über das Tal brüllt. Die Situation scheint hoffnungslos zu sein und das entmutigende Gefühl, sich dieser Sklaverei zu ergeben, macht sich breit. Ist es heute anders? Wir hören den Spott Satans über unsere Unfähigkeiten und Schwachheiten. Seine Versuchungen scheinen so stark und überwältigend zu sein. Immer wieder fallen wir auf sie herein und wir bekommen dieses entmutigende Gefühl, uns dieser Sklaverei fügen zu müssen. Einige verkünden sogar, unsere Knechtschaft könne nie überwunden werden. Die Sünde würde uns doch immer wieder überwältigen. Weg mit solchen Gedanken. Der Sohn Davids befindet sich in unserem Lager und hat uns von den Ketten des Teufels befreit. Sein Sieg in der Wüste der Versuchung ist ein Sieg für die gesamte menschliche Familie. Du kannst entscheiden, ob du weiterhin selbst deinem Goliath gegenübertreten möchtest oder für lieber staunend vom Berghang aus beobachtest, wie Jesus deiner Versuchung den Kopf abschlägt. Wenn du nicht nur darauf hoffst, dass er dich befreit, sondern glaubst, dass du bereits den Sieg in Jesus besitzt, dann hast du das innerste Wesen von wahrem Glauben gefunden. Ich bin so ungeheuer froh, dass der Sohn Davids mich von der Macht der Wertlosigkeit befreit hat. Er hat mein Herz der Rebellion und des Stolzes entfernt. Er hat meine Füße auf den festen Felsen meiner Identität als ein Kind Gottes gestellt. Er selbst ist allen Zweifeln persönlich gegenübergetreten und hat sie durch den Glauben an das Wort unseres Vaters überwunden. Singt und freut euch mit mir, ihr Söhne und Töchter Gottes. Jesus hat die Ketten von Duracell zerschmettert. Wir sind angenommen in dem Geliebten.